Gesundheit. Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, herzlich willkommen zur 70. Ausgabe der Gesunden Stunde. Wenn ich mir diese Zahl und die damit verbundene Themenvielfalt vor Augen halte, denke ich nicht nur, wie schnell die Zeit vergangen, sondern auch daran, wie viel in diesen 5 Jahren passiert ist und sich im Bereich Gesundheit und in den Gesprächen in unserem Team verändert hat. Als Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigiober Grevenkämper, am 16.11.2018 im Studio 2 bei OS Radio 104,8 zum ersten Mal mit der Gesunden Stunde on Air gingen, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass uns über einen längeren Zeitraum das Thema Pandemie so viel Gesprächsstoff, Nachdenklichkeit und auch Fassungslosigkeit liefern würde. Denn alle 4 Wochen freitags zur gleichen Sendezeit redeten wir anfangs über Bereiche wie Natur, Schlaf, Bewegung, Vitamine, gesundes Essen, eben ganz normale Dinge, die ein gesundes Leben ausmachen. Unserem Anspruch, auch Bereiche jenseits des Mainstream-Journalismus mit einzubeziehen und mit einem kritischen Unterton den Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin zu werfen, gab es schon damals und dem sind wir bis heute treu geblieben. Als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung gehen wir innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes in den Dialog und sprechen Dinge im Gesundheitswesen an, die nicht nur einer näheren Betrachtung bedürfen, sondern gerne auch mal unter den Tisch gekehrt werden. Dabei war und ist es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS Radio 104,8 gezogen werden können und die Gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Am 30. Januar 2020 rief die Weltgesundheitsorganisation WHO angesichts der Ausbreitung und schnellen Zunahme von Infektionen eine internationale Gesundheitsnotlage aus. Es folgte am 16. März 2020 der von der Bundesregierung beschlossene erste Corona-Lockdown, der ab dem 22. März in Kraft trat. Nachrichten von Politik und Medien sowie katastrophisierende Datenlagen lösten eine weltweite Panik aus. Eine breit angelegte Impfkampagne ab Dezember 2021 sollte zur Rettung der Menschheit beitragen. Kritiker und Gegner dieser Injektion wurden mundtot gemacht, woraus sich die Gesellschaft ob aller aufdiktierten Maßnahmen spaltete. Schon nach wenigen Monaten in unserer Impfgesellschaft folgten erste Berichte über Long-Covid oder, das wurde allgemein nicht gerne gehört, von Impfnebenwirkungen. Stand heute kann man sagen, wer spricht noch von Corona? Abstand halten, Ausgangssperre, Maskenpflicht, alles Maßnahmen, die uns beinahe 3 Jahre begleitet haben, scheinen vergessen zu sein. Die Ausgrenzung von Andersdenkenden tun die Mitwirkenden als banal oder mit dem Satz Schwamm drüber ab. Doch ist es wirklich so einfach, über alle Ungereimtheiten, die bis heute nicht aufgeklärt wurden, hinwegzugehen? Meine Meinung dazu heißt nein. Und darum habe ich mich entschieden, als Überschrift für unsere 70. Sendung die Frage zu stellen, wie konnte das passieren? Someone, Somewhere von Simple Minds heißt unser erster Musiktitel, den sich ein treuer Fan der Gesunden Stunde gewünscht hat und den wir spielen, bevor unser Team über den titelgebenden Satz, wie konnte das passieren, spricht. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigiober Grevenkämper. Die Überschrift der 70. Ausgabe unseres Radiomagazins lautet, wie konnte das passieren? Mit dem ironischen Untertitel, haben Sie gewusst, was Sie tun? Grundlage im Dialog zwischen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und mir ist die schon unmittelbar nach Beginn des Corona-Lockdowns diskutierte Notwendigkeit. War das Virus vielleicht doch nur eine harmlose Grippe? Wäre das schwedische Modell eine realistische Alternative auch in anderen Ländern gewesen? Wieso hat die Politik in vielen Ländern das Risiko des größten Wirtschaftseinbruchs seit Jahrzehnten in Kauf genommen? Unser Team kann sicher keine klare Antwort darauf geben, aber über Hintergründe sprechen, wie es zu dieser Pandemieentwicklung im Frühjahr 2020 kommen konnte, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erst 3 Jahre später, Anfang April 2023, für beendet erklärte. Vor meiner ersten Frage begrüße ich zunächst meinen Kollegen, Klartext-Herausgeber Uwe Altschnorr. Hallo Uwe, herzlich willkommen und danke für deine Gesprächsbereitschaft zum heutigen Thema »Wie konnte das passieren?«
Hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier auf OS Radio 104,8 und auch mir herzlichen Glückwunsch zur 70. Sendung, Siggi.
Ja, das muss man noch eben nachholen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Uwe, du hast dich in den letzten 3 Jahren intensiv mit allen Facetten der Corona-Pandemie auseinandergesetzt, Kontakt mit Wissenschaftlern aufgebaut, Hintergründe als Historiker analysiert und dem Wort Aufklärung eine wichtige Bedeutung gegeben. Erklär doch bitte zunächst der Hörerschaft, wie es zum Ausruf oder der Festlegung einer Pandemie kommen kann und welche Einschätzungen dafür nötig sind.
Ja, also wie es dazu kommt, da gibt es eben die internationalen Gesundheitsvorschriften, in denen Regelungen festgeschrieben sind für Notstände im Bereich der Gesundheit im internationalen Kontext, beziehungsweise auch im nationalen Kontext. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben bestimmte Pflichten, gesundheitliche Notstände, Infektionskrankheiten und so etwas auch regelmäßig zu melden. Und so ist es gewesen, dass eben hier aus China diese Meldung einging, dass da ein neuartiges Virus entdeckt worden sei. Das war schon Ende Dezember 2019 und im Januar 2020 ging es dann langsam los mit allerlei Abwiegelungen und ja, dann wiederum Dramatisierungen. Jedenfalls hat dann die WHO tatsächlich dann diesen Notstand weltweit ausgerufen, nachdem, und das ist der zweite Teil der Antwort, Jahre zuvor schon die Richtlinien für die Definition einer Pandemie geändert worden waren. Bis dahin war es so gewesen, dass eben auf mehreren Kontinenten viele Todesfälle zu verzeichnen sein mussten, bevor eine Pandemie überhaupt erklärt werden kann, die dann im Nachgang Folgen hat, weil die Mitgliedsländer dann verpflichtet sind, bestimmte Sachen auszuführen, unter anderem Impfstoffe zu bestellen und so weiter.
Ah ja, verstehe.
Und das war geändert worden, nachdem es, also das heißt, es ist jetzt inzwischen so, dass die Pandemie auch dann vorliegt, wenn nicht auf verschiedenen Kontinenten Todesfälle vorliegen. So, und das ist mal die erste Besonderheit. Das ist etwas, was in einen Kontext geht, der eben Jahrzehnte zurückgeht, nicht zuletzt auch durch Dinge wie den Satz von Bill Gates, das wird das Jahr der Impfstoffe werden. Also das Jahrzehnt der Impfstoffe werden, also das hat er 2010 gesagt. Und
ach so, schon über zehn Jahre
genau,
vor Beginn der Pandemie.
Genau, dieser Schwerpunkt auf gesundheitliche Prävention durch Impfstoffe wurde schon ganz gezielt ausgerufen. Zeitgleich fanden viele Planspiele statt durch Gefahren, angebliche Gefahren von Pandemien und so. Das heißt, das war alles schon sehr gut vorbereitet. Das heißt, da können wir uns ja glücklich schätzen, zwinker, zwinker, also große Ironie, dass solche Sachen alle schon vorbereitet waren. Nein, ich glaube, das sind die Fragen, die man stellen muss im Hinblick auf möglicherweise tatsächlich ein unnatürliches Zustandekommen dieses gesundheitlichen beziehungsweise im Wesentlichen vor allen Dingen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Notstands, denn das hat ja hohen Preis gefordert.
Definitiv. Uwe, ist dir eigentlich bekannt, ob die Wissenschaft mit Pandemiebekämpfung in der Vergangenheit immer richtig gelegen hat?
Nö, ist mir nicht so bekannt, aber wenn du schon so fragst, dann ganz sicherlich nicht. Sie hat, ja gut, wir hatten natürlich dieses Thema der Vogelgrippe bzw. Schweinegrippe, die dann 2000 und ich glaube 2008, 2009 war das, auftrat. Jeweils mal das eine, dann das andere und die waren auch nicht sonderlich erfolgreich. Wir haben dann ganz früh die sogenannte spanische Grippe, die ja immer angeführt wird. Das heißt 1918, 1919, wobei die Ursachen nie wirklich klar waren, beziehungsweise bei der spanischen Grippe war es sogar dann so, dass selbst der Dr. Fauci klargemacht hat, dass diese spanische Grippe, vor allem durch Bakterien infolge einer Infektion dann wirklich erst tödlich geworden sei. Darüber spricht hinterher auch keiner mehr. Es heißt, es ist alles immer, das ist das Virus gewesen. So, und über die Frage, ob es Viren überhaupt gibt und was das ist, da will ich jetzt gar nicht hingehen. Das sind auch Streitfragen für Akademiker. Für uns ist entscheidend, Leute werden ganz offensichtlich krank, fühlen sich unwohl, haben keine Erkältungssymptome oder mehr Lungenentzündungen. Und insofern ist es das, was man ernst nimmt, was man behandeln muss, wenn es dann auftritt. Woher das kommt, ist dann natürlich auch relevant. Hier in diesem Fall wurde uns gesagt, das war ein neuartiges Virus aus China. Und auch daran gibt es erhebliche Zweifel, nicht zuletzt, weil die Sterblichkeitsdaten, also der kanadische Forscher Denis Rancourt hat untersucht, dass die Sterblichkeitsdaten überall auf der Welt komischerweise keinen pandemischen, neuartigen Erreger überhaupt erkennen lassen, weil kein klassisches pandemisches Verhalten in den Sterbezahlen, also Gesamtsterblichkeit, ablesbar ist. Da wird eben nicht danach geguckt, wer jetzt angeblich an Corona oder mit Corona gestorben ist, sondern die Gesamtsterblichkeit, da müsste ja bei einer Pandemie auch ein erheblicher Ausschlag zu verzeichnen gewesen sein. Es müsste zum Beispiel auch so sein, dass eine Pandemie sich ja eben in Windeseile über alle Grenzen ausbreitet. Das ist nicht der Fall gewesen. Es hat teilweise an sehr scharfen regionalen politischen Grenzen Halt gemacht, was natürlich sehr, sehr merkwürdig ist und Fragen aufwirft.
Ich finde diese Informationen für den Verlauf unserer Sendung wichtig. Herzlichen Dank, Uwe. Wenn seitens der Politik zig Milliarden für die Pandemie ausgegeben werden konnten, man aber anscheinend kein Konzept oder eine Orientierung hatte, wer steht denn letztendlich dafür gerade? Wer kann mir diese Frage beantworten? Oder anders gefragt, hat sich Deutschland vor der Pandemie nie Gedanken über den Ernstfall gemacht und vorbereitet?
Naja, also es gab natürlich auch damals schon vor dieser Pandemie, und ich halte es für wirklich wichtig, dass wir uns angewöhnen, diesen Begriff Pandemie mit Anführungszeichen zu versehen und dass damit eben auch gewisse Zweifel nach wie vor vorhanden sind, die an dem natürlichen Vorhandensein dessen, was man normalerweise Pandemie nennen würde, zweifeln lassen. Auf verschiedensten Gebieten will ich jetzt nicht näher ausführen, aber erstmal, da hat es auch aus deutscher Sicht natürlich Vorbereitungen gegeben. Der Bundestag hatte so etwas debattiert und komischerweise war dann aber für die entscheidenden Aspekte keine Vorkehrung getroffen. Zum Beispiel nämlich, dass man flächendeckende Untersuchungen macht von Infizierten, sogenannt also aus der Grippe. Beobachtung kennen wir das Sentinel, diese Wächterpraxen, die das immer wieder melden, die dann auch vorbereitet sind, da tatsächlich nicht nur einen einfachen PCR-Test zu machen, sondern wirklich auch ganz komplizierte Sequenzierung. Alles das hat es für diese Corona, diesen Notstand nicht gegeben, war nicht vorbereitet, sondern es wurde dann auf einmal holter die Polter, Hals über Kopf, dann entschieden, okay, da gibt's diesen PCR-Test, den der Herr Professor Drosten mitentwickelt hatte, darum ranken sich auch Fragen zustande kommen, Schnelligkeit dieses Testes und dann eben die Unspezifität. Das heißt, damit wird im Kern alles Mögliche gemessen, zumal es ja auch molekular zunächst verstärkt wird. Das heißt, der Erfinder dieses Tests, Kelly Mullis, der einen Nobelpreis bekommen hatte, leider 2019 verstarb, insofern nicht mehr zum Pandemiegeschehen, Anführungszeichen, was sagen kann. Der hat gesagt, mit diesem Test kann man alles bei jedem finden, wenn man nur lange genug sucht. Und allein das sind Aspekte, die überhaupt nicht mehr betrachtet werden. Das ist eben ganz wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Und letztendlich war das Land überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist etwas, wo man dann auch sagen muss, diese Herrschaften, die da Verantwortung getragen haben, haben danach alles weitere bestimmt und bestimmen auch jetzt noch im Wesentlichen den Fortgang der Geschichte.
Ja, danke, Uwe, für diese Ausführungen. Denn diese Frage zielte darauf ab, dass ja verlangt wurde, anders ausgedrückt. Es war auf einmal am Anfang der Pandemie, waren Fachleute sofort da. Du hast eben Drosten schon erwähnt. Aber jeder, der eine kritische oder andere Meinung hatte, war unsolidarisch. Aber du hast mir das ja eben schon mit deiner Antwort der letzten Frage alles wunderbar erklärt. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, bevor wir unsere Sendung fortsetzen, hören Sie jetzt den nächsten Musiktitel, und zwar My Silver Lining von First Aid Kit. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde spricht Sigi Borg-Grevenkämper mit Klartext herausgeber Uwe Altschner über das Entstehen und die Folgen der Corona-Pandemie. Uwe, wer kann denn wirklich sagen, ob die Lockdowns etwas gebracht haben? Denn die Vermutung liegt nahe, dass auch in Zukunft aufdiktierte Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstand halten, Ausgangssperre und Impfen die einzigen Lösungen des Problems sind. Oder hast du von einer anderen Zukunftsperspektive bei einer neuen Pandemieverkündung gehört?
Also erstmal in der Tat, das Letzte ist das wirklich bedeutende neue Pandemieverkündung. Das wird tatsächlich auch immer wieder schon gesagt. Die nächste Pandemie kann kommen. Das ist wichtig, dass wir uns erlauben, diesen Aspekt grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Ob es überhaupt wahrscheinlich ist, dass Pandemien auftreten. Insbesondere, wenn es hier jetzt um RNA-Viren gegangen sein soll, ist es so, dass Wissenschaftler, namhafte Wissenschaftler, bezweifeln, dass eine solche Pandemie von einem solchen RNA-Virus, sprich von einem Virus mit einer einsträngigen Gensequenz, wir haben ja als Menschen haben wir zwei Stränge, DNA, Desribonukleinsäure, und die RNA ist nur eine einsträngige. Das heißt, da kommen sehr viel häufiger Fehler beim Anführungszeichen Fortpflanzen, bei der Kopiertätigkeit aus. Ja, so ein Virus muss ja in eine menschliche oder eine tierische, in eine Wirtszelle eindringen, den dort vorhandenen Kopiermechanismus übernehmen, seine eigene RNA, also seine eigene Gensequenz da einbringen, um dann sich wiederum zu verbreiten, und zwar über Symptome. Das ist der nächste Aspekt. Also asymptomatische Übertragung ist nach wie vor eine Behauptung, die durch nichts bewiesen wurde. Auch Professor Drosten hat ja diesen Fall da von der Webasto-Mitarbeiterin aus China gehabt. Diese Frau war nicht asymptomatisch. Sie hat Ibuprofen genommen, sie hatte schon Symptome, sie hatte schon Schmerzen, und insofern war das kein asymptomatischer Fall. Sie hatte Symptome, und dann kann man übertragen, kann man Krankheiten übertragen, aber asymptomatisch, und das ist ja die Begründung für die Lockdowns, die du angesprochen hast, ist das eine Behauptung. Generell ist es eine Behauptung, dass etwas, was in dieser Weise auftritt, dann weltweit pandemisch werden könne. Das muss untersucht und debattiert werden, in Frage gestellt werden. Denn die Folgen sind natürlich gravierend. Es wird in Freiheitsrechte eingegriffen, es wird in wirtschaftliche Eigentumsrechte eingegriffen, es wird in die Rechte zur Berufsausübung eingegriffen und so weiter. Das heißt, da muss man sich schon eigentlich sehr sicher sein, wenn man das machen will. Mhm. Es wird behauptet, dass das eine Gefahr ist, und es wird alles vorbereitet. Nur die Kreise, die das vorbereiten, die Organisationen, die das behaupten, die sind eben, da haben wir auch schon einige Sendungen drüber gemacht, durchaus mit Vorsicht zu genießen. Sie haben eben Verbindungen zu, ja, man muss sagen, oligarchischen Kreisen. Das sind eben tatsächlich sehr wohlhabende Kreise, die in ihrer Geschichte, Familiengeschichte oder Organisationsgeschichte Verbindungen haben zu allen möglichen, ja, sehr zweifelhaften Theorien, Stichwort Eugenik, Stichwort Malthusianismus, darüber haben wir gesprochen, als Richtig. Es um das Thema Agenda 2030 ging, kann man nachhören. Ja, das sind Organisationen, die haben insofern auch zweifelhafte Stammbaum, weil die Frage, ob sie wirklich jetzt demokratisch sind, ob sie am Wohl aller interessiert sind oder ob sie nur ein Geschäft machen wollen oder nur im Zweifelsfall ihre Interessen, nämlich die Absicherung dieser Oligarchieinteressen gegenüber der Allgemeinheit, durchsetzen wollen. Das ist ein schweres Thema, aber dieses Thema muss man besprechen, wenn es auf der anderen Seite um die Einschränkung von demokratischen Grundrechten geht, von teuer erstrittenen demokratischen Grundrechten. Paris, La Bastille, die amerikanische Revolution. Auch in Deutschland hatten wir Revolutionen. Da sind immer Menschenleben geflossen, um letztendlich das zu erkämpfen, was wir heute haben, worauf wir uns glücklich schätzen, eben die Demokratie. Und jetzt auf einmal geben wir diese Rechte her, weil wir uns bedroht fühlen. Das hat natürlich mit Angstmache zu tun. Ja, da sind eben auch diese Aspekte zu betrachten, wenn behauptet wird, dass eine Pandemie möglich ist und die Medien da mitspielen, diese Medien aber alle wirtschaftlich abhängig sind und politisch abhängig sind oder politisch abhängig sind, / dann ist es im Zweifelsfall kein Wunder, dass da alles auf einmal mitmacht. So, diese Fässer, sage ich jetzt mal bewusst, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, aber die wird überhaupt nicht diskutiert. Das wird alles nach wie vor gemacht. Stattdessen halten wir uns jetzt an Fragen auf, die auch nicht unwichtig sind, zumal die Schäden durch beispielsweise die Injektionen sehr schmerzhaft sind, viele Menschen gekostet hat, Gesundheit gekostet hat. Aber damit sich so etwas nicht wiederholt, müssen wir doch vor allem nochmal zurückgehen und zu gucken, was war eigentlich am Anfang? Eben eine fragwürdige Ausrufung einer gesundheitlichen Krise. Dann gab es keine eigentlich an statistischen Sterbedaten ablesbar Überschusssterblichkeit. Also ja, das war alles normal. Bis zur Einführung der Impfung hat es keine große Übersterblichkeit gegeben. Schon gar nicht eben an den Punkten, wo es behauptet wurde, auch New York zum Beispiel nicht. Da gibt es interessante Untersuchungen über die Frage der Krankenhausbelegung, über die Frage der Sterblichkeit, auch da, wann Menschen ins Krankenhaus gekommen sind und wann sie als tot verstorben gemeldet wurden. All diese Aspekte sind sowohl für New York wie auch für Bergamo, wo es ja diese Bilder gab, die in den Medien dann groß verbreitet worden sind, da ist mit Angstmacher gearbeitet worden, sodass dann hinterher die Bereitschaft bei vielen, auch bei mir ja und bei dir auch, am Anfang waren wir auch der Überzeugung, wir müssen jetzt hier mal wirklich vernünftig sein, nur es hat nichts gebracht. Schweden hat das alles nicht gemacht. Das heißt, es gab sehr wohl eine Alternative zu diesen Lockdowns, die den Mittelstand.
Auch Südostasien nicht.
Auch Südostasien nicht, aber jetzt mal in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und Südschweden ist genauso dicht besiedelt wie das Ruhrgebiet oder wie auch vor allen Dingen der Osnabrücker Raum. Ja, und die haben das nicht gemacht. Sie haben also diese Schädigung für den Mittelstand nicht in Kauf genommen. Wir haben das geschluckt und wir zahlen jetzt die Zeche, weil die Substanz, mit der wir jetzt die weiteren Herausforderungen überstehen müssen, die ist schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Staat hat sich verschuldet, die Betriebe sind nicht mehr so leistungsfähig. Und das sind alles Folgen, die muss man von Anfang an noch einmal aufarbeiten. Das findet bisher nicht statt. Im Gegenteil, diejenigen, die das betreiben wollen, die werden zensiert, so wie jetzt jüngst eben auch der Dr. Mike Jeden in dem Symposium der AfD-Bundestagsfraktion zensiert worden ist. Also von einer Fraktion, die eigentlich Opposition sein will, ist da ein Beitrag eines Wissenschaftlers einfach zensiert worden. Und das wirft ebenfalls Fragen auf.
Das denke ich mir auch. Ich finde, ganz besondere Bedeutung hat die Datenlage in einer Pandemie. Und da sollte man hoffen, dass diese Datenlage in Ordnung ist und nicht zu gravierenden Fehleinschätzungen führt. Ich möchte zum Thema Daten ganz kurz was von der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts vorlesen. Zitat Anfang. Das Paul-Ehrlich-Institut kann eine chargenbezogene Häufung von Verdachtsfallmeldungen zu Impfnebenwirkungen nach Covid-19-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech-Pfizer auf Basis der Analyse der Daten aus der prospektiven Beobachtungsstudie mit der SafeVac 2.0-App nicht bestätigen. Eine chargenbezogene überproportionale Häufung der Anzahl gemeldeter unerwünschter Ereignisse bei bestimmten in Deutschland verwendeten Comirnaty-Chargen, wie sie von den Autoren eines Research-Letter mit Daten aus Dänemark veröffentlicht wurde, ist in der Auswertung der SafeVac 2.0-Daten weder für die Gesamtheit mittels App gemeldeter unerwünschter Ereignisse noch spezifisch für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse erkennbar. Zitat Ende. Uwe, ich möchte dem in dem späteren Blog noch behandelnden Thema Impfnebenwirkungen nicht vorgreifen. Da wir aber beim Thema Daten sind, hierzu noch eine letzte Frage stellen. Was ich nicht verstehe, ist, wo bleiben die Daten von Menschen, die nach der Corona-Impfung über gesundheitliche Einschränkungen klagen, denen womöglich als Diagnose Impfnebenwirkung diagnostiziert wurde, die mit ihrem Leiden etliche Institutionen durchlaufen, angefangen von Arztpraxen, Apotheken, Krankenkassen, Rentenversicherungen. Irgendwo müssen doch diese Daten erfasst und festgehalten werden. Insbesondere das PII müsste doch ein Interesse daran haben, um die Lage besser bewerten zu können. Ursachenforschung erscheint mir bei diesem lebenswichtigen Thema sehr angebracht. Hast du eine Erklärung dafür, warum das augenscheinlich nicht passiert oder nicht klappt, wie auch immer?
Dafür habe ich keine endgültige Erklärung im Sinne einer tatbestandlichen Beweiskraft. Aber es gibt natürlich verschiedene Optionen, die da eine Rolle spielen, bis hin zum Thema Korruption und tatsächliche kriminelle Verschleierung. Ja, das darf man nicht ausschließen. Ich unterstelle niemandem etwas. Aber sowas hat es gegeben und das muss untersucht werden. Und bei dem PI ist es so, dass der Chef heißt Chichutek, der ist beispielsweise auch in all diesen Kreisen von Wissenschaftlern eingebunden gewesen, die am Anfang Anfang der Pandemie immer schon zusammengekommen sind. Das heißt, da dürfte man wirklich mal genauer hinschauen, was Interessenskonflikte und sonstige Einflussnahmen angeht. Das wird meines Wissens nach nicht gemacht. Im Gegenteil, es wird sogar im Prinzip genau weggeschaut und die Aufgaben, die das PAI hat, werden nicht wahrgenommen. Beispielsweise auch von Amts wegen, das ist ja eine Behörde, ist ja eine oberste Bundesbehörde, die dem Gesundheitsministerium direkt unterstellt, also politisch weisungsgebunden ist. Wenn das Ministerium sagt, ist nicht, und das Ministerium wird in dieser Frage von einem Militär geführt. Ja, also der Abteilungsleiter ist da ein Bundeswehroberst.
Fakt.
Das ist ein Faktum. Ob es noch ist, weiß ich gar nicht, aber er war es jedenfalls. Das heißt, ich habe jetzt letztlich nachgeschaut, aber das ist zu der Herr Holtherm. Dr. Holtherm ist dafür zuständig gewesen. Und das sind Aspekte, die sind beunruhigend insofern, als es da eben durchaus um hierarchische Kommandostrukturen geht, in einem Zusammenhang, der eigentlich die demokratischen Grundrechte erstmal betrifft. Ich behaupte gar nichts, ich sage nur, wir haben viel Anlass, eigentlich genau hinzuschauen. Das geschieht nicht. Das PAI jetzt zu dem Punkt zurück, hat die Aufgabe, von Amts wegen die Daten heranzuziehen, um auf unterschiedlichste Weise zu prüfen, ob die Einschätzung, dass bestimmte Maßnahmen sicher sind und auch weiterhin laufen dürfen sollten, ob die überhaupt zutreffend sind.
Also auszuwerten.
Erstmal heranzuziehen und dann auszuwerten. Und sie ziehen sie nicht mehr heran. Also die Krankenkassendaten beispielsweise, das sind ja die Daten von Personen, die zu Schaden gekommen sind, die zum Arzt gegangen sind nach einer Injektion. Man darf diesen Begriff Impfung ja kaum noch verwenden, weil es ist eigentlich keine Impfung, es ist eine Geninjektion. Und das, was wir unter Impfung verstehen, ist was ganz anderes gewesen. Nur berufstechnisch hat man uns da Sand in die Augen gestreut, indem man gesagt hat, das hat sich jahrzehntelang bewährt. Nein, hier ist was ganz Neues gemacht worden. Das ist nur ein alter Begriff draufgekommen. So, und diese Daten, wir erinnern uns an den Herrn, es fällt mir der Name nicht ein, einen ehemaligen Krankenkassenvorstand, der hat das sogar gemeldet. Anfang 2022 war das meiner.
Ich erinnere mich, ja.
Und der ist dafür gefeuert worden. Der ist tatsächlich, obwohl er seinen Job gemacht hat, zu melden, wir haben hier Auffälligkeiten in unseren Daten, Berufskrankenkasse war das, und den wird gar nicht nachgegangen. Diese Informationen werden also nicht aktiv abgefordert, sondern es wird hier mit irgendeiner App, die was auch immer für Schwierigkeiten haben kann, von der Programmierung, von der Bedienung und, wird dann auf einmal gesagt, ja, das lässt sich nicht feststellen. Das heißt ja nicht, dass nichts da ist, sondern das heißt nur, es ist auf einer ganz untersten, schwächsten Ebene nichts feststellbar. Genügt uns das? Ich würde sagen, das genügt uns nicht.
So viel zur Datenlage. Die Insel, wir werden uns viel verzeihen müssen, heißt der nächste Musiktitel. Danach geht es weiter im heutigen Thema, wie konnte das passieren?
Sie sagen, das Volk steht auf im fernen China. Die Straßen halten wieder vom Protest. Man sieht den Beitrag in den Tagesthemen, der uns das Blut gefrieren lässt. Doch so lang ist gar nicht her hier, da standen wir auf und kämpften für das Recht. Sie schickten Wasserwerfer gegen Rentner. Doch hey, was red ich da? Nicht schon wieder so ein trauriges Lied. Davon gibt's, weiß Gott, schon genug. Ich bin nur einfach froh, dass du jetzt bei mir bist. Komm, wir halten uns ganz doll fest. Komm mit, wir fliehen auf eine Insel. Barfuß durch den Sand. Und wenn am Abend die Sonne untergeht, lieben wir uns um den Verstand.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, wie konnte das passieren, steht als Überschrift der heutigen Ausgabe der Gesunden Stunde, in der unser Team über offene Fragen zur Corona-Pandemie-Bekämpfung spricht. In diesem Blog steht das Thema Impfen im Mittelpunkt unseres Dialogs. Die Kassenärztliche Vereinigung stellte vor 14 Tagen fest, dass die Nachfrage nach Corona- und auch Grippeimpfstoffen rapide zurückgegangen ist und die verabreichenden Einrichtungen darauf hängen bleiben. Die Deutschen wären impfmüde. Gleichzeitig vermeldet man hohe Krankheitsstände, obwohl die Erkältungszeit gerade erst angefangen ist. Die Corona-Impfung gilt als sicher. Schwere Nebenwirkungen treten nur selten auf, berichtete das Paul-Ehrlich-Institut noch am 7.7.2023. Allerdings wird auf der Webseite des PI gleichzeitig auf einen kuriosen Umstand hingewiesen. Knapp die Hälfte aller weltweit gemeldeten Fälle mit Long-Covid-ähnlichen Symptomen nach einer Impfung stammen aus Deutschland. Uwe, der Expertenrat zu Corona hat seine Arbeit eingestellt. Gefühlt ist die Pandemie vorüber. Doch noch immer infizieren sich viele Menschen trotz Impfung mehrere Male mit Corona. Ein Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung könnte naheliegen. Nur wie kann das sein? Welche Erklärung könnte es dafür geben?
Naja, Sigi, auch da müssen wir, auch du und ich, sehr vorsichtig sein.
Definitiv.
In unserer Begriffswahl. Und
aber denken darf man ja auch, das ist noch nicht verboten.
Ja, aber die Begriffswahl ist einfach wirklich wichtig. Wenn du sagst, es infizieren sich nach wie vor viele Menschen mit Corona, dann ist da schon eine unterschwellige Bestätigung dieser Anfangshypothese da.
Das ist also, das, was ich höre in meiner Umgebung.
Ja, naja gut, genau, okay, das ist ja nochmal
eine
andere Frage, das, was wir hören. Aber der Punkt ist der, dass die Infektion nicht durch so einen Test, den die Personen da gemacht haben, nachgewiesen werden kann. Es ist ein PCR-Test und der kann keine Infektion nachweisen. Man kann, haben wir eben schon gesagt, tendenziell mit diesem Test alles finden. Auch die Schnelltests können das nicht. Sie sind kein sicherer Infektionsnachweis, sondern dazu ist es wie eingangs bei dem Beispiel Influenza, Sentinel-Überwachung, da müssen Abstriche genommen werden und die müssen dann angezüchtet werden und dann muss darin ein Überlebens-, also ein reproduktionsfähiger Virus drin sein. Das ist jetzt also mal der Punkt zu diesem Thema, was kann so ein Test denn überhaupt? Und wenn wir sagen, die Leute infizieren sich weiter mit Corona, dann ist das nicht wahr, sondern die Leute machen Tests, nachdem sie Symptome haben. So, das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Menschen haben Symptome und sie haben auch wohl offensichtlich häufiger Symptome als vorher. Das wiederum wirft die Frage auf, was ist denn mit ihrem Immunsystem möglicherweise passiert? Und da kommt dann diese genetische Injektion natürlich zum Tragen, weil die hat auch erwiesenermaßen negative Auswirkungen auf das Immunsystem der Empfänger dieser Injektion. Ja, das heißt, dass Menschen eine Symptomatik entwickeln, nicht mehr so widerstandsfähig sind, anfälliger sind, auch für alle möglichen Arten von Erkrankungen, nicht nur Atemwegserkrankungen, sondern generell. Wir hatten halt dieses Thema mit der Gürtelrose und mit sonstigen Geschichten. Das sind alles Symptome, Erkrankungen, die darauf hindeuten, dass das Immunsystem nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Und diese Erklärung, die ist nachgewiesen dadurch, dass eine solche Injektion das Immunsystem der Menschen verändert, und zwar zu ihrem Negativen hin. Einen positiven Schutz verleiht es erkennbar auch nicht. Und insofern ist die Frage, was ist denn da passiert, ist eine spannende Frage. Da habe ich keine abschließende Antwort drauf. Ich kann nur darauf hinweisen, dass man da genau hinsehen müsste. Und auch das findet ja nicht statt. Bis heute ist der Bundesgesundheitsminister so, und dass er weiterhin diese Leier herunterbetet, wieder besseres Wissen, dass er sogar also wirklich angesehenste Wissenschaftler schlecht macht und denen unterstellt, sie seien abwegig.
Du meinst, die schon gewarnt haben im Vorfeld?
Ja, die gewarnt haben, die auch gesagt haben, Moment mal, es ist hier nichts Auffälliges bei dieser Erkrankungswelle zu sehen in Bezug auf die Epidemiologie, also sprich auf die Häufigkeit von Erkrankungen, dass das überdramatisiert worden sein könnte, war eben damit dann die Frage von in diesem Fall Professor Ioannidis und Herr Lauterbach in einem sehr, wie sagt man, schleppenden Sprachfluss lässt sich dann dazu hinreißen, diesen angesehensten Epidemiologen, den wir kennen, da herabzuqualifizieren, obwohl er selber über null Qualifikation in diesem Bereich verfügt, sondern im Gegenteil, da gibt es erhebliche Fragezeichen hinter seiner akademischen Qualifikation, die ja aus Amerika stammen soll. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nur dieser Mann, der Verantwortung trägt, verkündet nach wie vor, sehr fragwürdige Botschaften. Er hat damals schon gesagt, diese Impfung hat keine Nebenwirkungen, musste dann da sehr peinlich zurückrudern. Die Hunderttausende von Leidensfällen aus Deutschland alleine oder vielleicht sogar auch schon Millionen, die sprechen dem Hohn. Und das ist jemand, der einfach politisch für mich überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Und menschlich habe ich da auch nahezu jeden Respekt verloren, weil da in einer sehr zynischen Art und Weise über Menschen geurteilt wird, sowohl über warnende Menschen. Professor Bhakti beispielsweise hat vieles von dem, was wir jetzt verzeichnen, so oder so ähnlich auch prophezeit, dass es kommen würde. Ja, das heißt, da hätten wir Anlass, so jemanden noch einmal in unsere Mitte einzuladen und ausführlich zu hören und uns vielleicht erklären zu lassen, was wir noch nicht verstanden haben. Könnte ja möglich sein, dass wir was nicht verstanden haben. Könnte ja möglich sein, dass Herr Lauterbach was nicht verstanden hat. Ja, nur leider ist es so, dass die Grundtendenz von Herrn Professor Bhakti natürlich elementaren, manifesten wirtschaftlichen Interessen und auch politischen Interessen zuwiderlaufen würde und er wahrscheinlich aus diesem Grund nicht eingeladen wird. Aber die Öffentlichkeit hätte ein Interesse daran, jemanden wie ihn zu hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, mit Frei von Easy Reicht gibt es eine kleine Musikpause. Danach sprechen wir weiter.
Ich reiche euch meine Hände, ich reiche euch mein Herz. Das ist noch nicht das Ende, das ist Liebe, das ist Schmerz. Sei frei, frei, frei. Oh, bitte sei, 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 sei du selbst. Ich reich euch meine Worte, ich reich euch meinen Klang, die Schätze, die ich hoffe, ein irdischer Gesang. Sei frei, frei, frei. Oh, bitte sei, sei, sei.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, Corona scheint vergessen. Ist das wirklich so? Und was hinterlässt uns die Impfkampagne? Diese Fragen beschäftigen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und Sigi Obergrevenkämper in der Gesunden Stunde. Am 13.11.2023 ist auf der Webseite des PEI, Paul-Ehrlich-Instituts, unter Zuständigkeit bei der Anerkennung von Impfstoffen Folgendes veröffentlicht. Zitat Anfang. Unter einem Impfschaden nach § 2 Nummer 11 Infektionsschutzgesetz versteht man die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung. Ein Impfschaden liegt auch vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde und eine andere als die geimpfte Person geschädigt wurde. Verfahren zur Anerkennung von Impfschäden nach § 60, 61 des Impfschutzgesetzes werden ausschließlich von den zuständigen Behörden der Bundesländer, zum Beispiel den Versorgungsämtern, bearbeitet. Das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Bearbeitung von Anträgen auf Impfschadensersatzanerkennung nicht zuständig. Informationen zur zuständigen Behörde zu Entschädigungen bei behördlichen Maßnahmen und Zahlungsverpflichteten bieten Paragraphen 64, 65 des Infektionsschutzgesetzes, Zitat Ende. Zu krank zu arbeiten, von einem Arzt zum anderen gerannt, Sorge als Impfgegner bezeichnet und nicht ernst genommen zu werden, Ministerium verweist auf Krankenkassen, Krankenkassen verweisen auf Ärzte, Betroffene bleiben unsichtbar, Kosten dafür trägt der Patient zum größten Teil selbst, Verdachtsfälle fallen womöglich durchs Raster. Uwe, wenn es einem Menschen nach der Corona-Impfung dauerhaft schlecht geht, weißt du, welche Behörde für den Patienten zuständig ist? Sitzen jetzt, wie eben erwähnt, auf dem Versorgungsamt die Spezialisten, die einen Impfschaden feststellen können? In einer so scheinbar eingefahrenen Hilflosigkeit seitens aller möglichen Zuständigkeitsbereiche sehe ich irgendwie keine klare Linie in der Handhabung von Impfnebenwirkungen. Wobei hier nicht nur der gesundheitliche, sondern auch der volkswirtschaftliche Schaden noch gar nicht absehbar ist. Es scheint etwas im System mit der Nacharbeitung nicht zu stimmen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das bei dieser ganzen Situation kaum noch jemanden zu interessieren scheint und die betroffenen Menschen damit alleine gelassen werden?
Nee, dafür habe ich keine Erklärung, außer dass es im Zweifelsfall schon ein Indiz für Überforderung sein könnte, weil die Probleme und die Meldungen einfach so zahlreich sind. Das wäre vielleicht sogar menschlich. Auf der anderen Seite müssen wir einfach erstmal feststellen, das ist ja ein bodenloser Zynismus und eine typisch bürokratische, juristisch verklausulierte Zuständigkeitsbeschreibung und letztendlich Kompetenz und vor allen Dingen Verantwortungsablehnung oder auf andere zu verweisen, Schuldzuweisung an andere. Das ist der Punkt, wenn eine, und so sind diese Regelungen ja ursprünglich mal zustande gekommen, sie sollten einen relativen bzw. absoluten Sonderfall beschreiben und dafür ein geordnetes, juristisch sicheres Verfahren bieten. Hier haben wir es ja mit dem, was wir Corona-Impfung immer wieder nennen, aber was keine Impfung ist, sondern eine Transfektion, also eine Einbringung von genetischem Material in die menschliche Zelle und damit zu entsprechenden genetischen Veränderungen, führt nicht der Erbsubstanz, aber die genetischen Prozesse in der Zelle laufen anders ab. Die Zellen fangen dann an, Fremdproteine zu erzeugen, sollen sie ja auch, Anführungszeichen, nach dem, was da beabsichtigt ist, aber es ist etwas, was immunologisch und biologisch hochproblematisch von Anfang an immer schon war und wo man auch da nochmal fragen muss, ist da nicht wieder besseres Wissen so etwas entschieden worden und was sind da die Hintergründe in Bezug auf ja Einflussnahmen und so weiter. So, und das PI weist ja einfach jetzt die große Vielzahl dieser Meldungen, dieser auch dann hilfesuchenden Anträge ab an die Versorgungsämter, wo natürlich, das weiß ich zufällig auch, weil ich Personen kenne, die da arbeiten, überhaupt keine wirklich tiefere Kompetenz vorhanden ist, um das zu entscheiden, ob das so ist. Und das ist an sich ein Skandal, den aber natürlich die Politik vor allen Dingen mal zu verantworten hat. Das ist auf der einen Seite die Spitze des Gesundheitsministeriums, die das PI ja führt, aber dann eben auch sind das die Gesundheitspolitiker und in letzter Konsequenz dann auch die Mehrheit des Deutschen Bundestages, die da weiterhin dazu schweigen, weil sie offensichtlich nicht wirklich betroffen sind oder aus welchen Gründen auch immer sie jetzt schweigen. Das ist Spekulation, will ich jetzt nichts behaupten. Nur wir haben ja einen gravierenden Missstand. Ich kenne selber im näheren Bekanntenkreis zig Fälle, und zwar erschütternde Fälle teilweise von, ja, wo das Leben von jungen Menschen, von Teenagern zerstört worden ist, die sich im guten Glauben dann haben injizieren lassen, die auf Warnungen nicht gehört haben, weil sie sie nicht ernst nehmen wollten, da ja alle anderen immer sagten, es ist kein Problem und die Schwurbler da, die kannst du vernachlässigen. Heute kriege ich reihenweise immer wieder signalisiert, hätten wir man gehört. Und ich glaube, du hast ja auch ähnliche Stellungnahmen. So, und definitiv. In einer solchen Situation muss man einfach erwarten, dass die Politik da die Verfahren vereinfacht. Nur letztendlich ist es damit ja auch nicht gelaufen, denn dann würde im Zweifelsfall, so wie es jetzt aussieht, der Steuerzahler diese Schäden tragen müssen. Und auch da ist dann die Frage, ist es nicht von Anfang an etwas, was im Zweifelsfall sogar bewusst herbeigeführt worden ist. Noch einmal, ich komme auf das zu sprechen, was der Dr. Jieden im Bundestag bei der AfD-Anhörung oder beim Symposium, so haben sie es genannt, gesagt hat, dass es hier von Anfang an nach allem fachlichen Ermessen nur darum gegangen sein könnte, Schäden zu erzeugen. Das ist eine Behauptung, die Dr. Jieden aufstellt, aber dazu müsste man ihn anhören in einem ordentlichen, unabhängigen Verfahren, in einer Anhörung, die den Namen verdient, um ihm da auch Gelegenheit zu geben, das auf der Basis seiner beruflichen Qualifikation dann auch auszuführen. Das ist noch nicht der Einzige, der so etwas sagt, aber er sagt, dass das, was gemacht worden ist, gar nicht anders gedeutet werden kann, weil alle wissen mussten, was hier die Folge sein kann, nämlich Angriffe des Immunsystems gegen die eigenen Zellen. So, und der sagt dann aber eben auch, dass, weil es so ist, dass das von vornherein klar war, man sich kaum dem Eindruck verschließen darf, dass es von Anfang an um was anderes gegangen sein könnte. Und wir erleben eben jetzt auch weiterhin die Einführung von beispielsweise digitalen Instrumenten, die eine totale Überwachung ermöglichen können. Da ist zum einen die digitale Identität, der digitale Ausweis, den jeder dann bekommt und womit jeder identifizierbar wird. Und dann ist dazu die Einführung von digitalem Geld beziehungsweise die Abschaffung von anderen, also von Bargeld beispielsweise, was dazu führt, dass selbst Guthaben nur noch auf Antrag verfügt werden darf oder verfügt werden könnte. Ja, denn es muss so eine Transaktion dann immerher hinterher genehmigt werden, von wem auch immer. Und da sind erhebliche demokratierelevante Fragen zu klären, die dahinter stehen. Und wenn das etwas sein sollte, was Fachleute wie jeden in Zusammenhang bringen mit dem, was hier im Namen einer sogenannten Pandemie geschehen ist, nämlich also finanzielle Belastung des Staates, die Zerrüttung der Gesellschaft durch sowohl Schäden als auch durch andere Aspekte wie finanzielle Belastung und so weiter, dann ist das etwas, wo man allein aus Gründen des Staatsschutzes schon mal hinterhergehen sollte. Stattdessen erleben wir heute, dass Menschen, die wie ich solche Fragen aufwerfen, weil sie sich um demokratische Ordnung sorgen, als ja Zersetzer oder dergleichen qualifiziert werden und damit im Zweifelsfall auch schon sich in eine Rolle begeben, wo niemand hin will, nämlich als Feind des Gemeinwesens möglicherweise sogar bezichtet zu werden. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben schon in unserer Geschichte Fälle erlebt, in denen das demokratische Gemeinwesen von innen heraus ausgehöhlt worden ist, und zwar aus den Amtsstuben heraus. Und deswegen ist es nichts, was jetzt in irgendeiner Art und Weise Fiktion sein muss. Und wenn jemand wie ich und andere oder du ja auch, wenn wir da Fragen äußern, dann sind das ernstzunehmende Fragen, die wir als demokratisches Gemeinwesen als solche dann auch ganz gründlich untersuchen sollten und fragen sollten, kann so etwas sein? Und wenn wir glauben, das könnte nicht sein, warum glauben wir das? Was macht uns da so sicher?
Danke für deine Ausführungen, Uwe. Wir unterbrechen die Sendung mit dem nächsten Musiktitel, und zwar Behind the Mask von Fleetwood Mac. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, wie konnte das passieren, darf man diese Frage stellen? Gemeint ist die Corona-Pandemie und alle Begleiterscheinungen daraus, über die in der heutigen Ausgabe der Gesunden Stunde Sigi Obergräfenkämper mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner spricht. Uwe, ich hätte eine allgemeine Frage. Warum sollten wir uns mit Aufklärung beschäftigen, wenn noch die wenigsten zuhören? Was nützt uns das Wissen, um die Dinge, der Glauben daran, dass vielleicht vieles im Argen ist und wir uns womöglich einem Abgrund nähern, wenn die wenigsten Menschen das interessiert und zuhören?
Nun gut, erstmal ist es eine Annahme von dir, dass die wenigsten zuhören. Es ist auch eine Annahme, dass wir auf einen Abgrund zusteuern. Grundsätzlich würde ich das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Bitte. Ich würde sagen, wir haben gerade, weil wir bewahren möchten, was wir haben, nämlich das beste demokratische Staatswesen in der Geschichte Deutschlands. Das kann sicherlich immer weiter und das sollte auch immer weiter verbessert werden. Aber das wollen wir bewahren. Ja, das Grundgesetz ist nach dem, was auf dem Papier steht, wirklich sehr, sehr kraftvoll. Und das gilt es, diese Grundordnung gilt es zu schützen durch Stichwort wehret den Anfängen, das ist uns in der Schule beigebracht worden, nach der Katastrophe des Nationalsozialismus, der, noch einmal wiederhole ich mich da, auf demokratischem Wege, ja, es gab parlamentarische Mehrheiten, die das in Bewegung gesetzt haben, diese Anführungszeichen Diktatur. Ja, es war eine Diktatur, auch weil mit Notverordnungen gearbeitet worden ist, die dann nicht mehr hinterfragt werden durften, wo die Administration, die Regierung, die Exekutive dann keine parlamentarische Kontrolle mehr hatte und auch keine juristische Kontrolle mehr hatte. So, und insofern ist das etwas, was wir ansprechen dürfen und ich glaube auch ansprechen müssen. Kann es sein, dass sich so etwas wiederholt? Da von vornherein empört zu sagen, Quark, das sind alle Schwurbler, die so etwas überhaupt nur in den Raum stellen, das ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Fehler. Das ist sehr kurzsichtig und zum Glück zeigt sich jetzt ja auch, dass diejenigen, die Anführungszeichen geschwurbelt haben sollen, im Zweifelsfall mit sehr, sehr viel an Kritik Recht behalten haben, leider. So, noch diesen Punkt ergibt sich dann wiederum die Notwendigkeit, diese Debatte ruhig, sachlich, aber ausführlich und gründlich weiterzuführen und eben Aufarbeitung nicht nur auf die engen gesundheitlichen Aspekte zu konzentrieren, sondern auch zu fragen, warum konnte es überhaupt so weit kommen? Denn auf der gesundheitlichen Ebene, darüber haben wir jetzt schon x-mal gesprochen, macht das alles keinen Sinn. Hätte man das alles wissen können, wissen müssen, ist es trotzdem geschehen. Das wirft die Frage auf, kann es andere Hintergründe geben? Kann es beispielsweise Feinde der Demokratie geben, die versuchen, über einen leisen Staatsstreich die Herrschaft zu übernehmen? Auch das wäre nicht das erste Mal. Diese Fälle hat es in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben. Selbst in Anführungszeichen gefestigten Demokratien wie in Amerika gab es einen Umsturzversuch, einen faschistischen Umsturzversuch, der ist letztendlich gescheitert, weil die Person, die dafür ausgewählt worden war, nicht mitgespielt hat. Das war ein glücklicher Umstand. General Butler war das damals 1934, der dann Alarm geschlagen hat. Der ist allerdings dann auch als Querulant an die Seite gedrängt worden. Trotzdem sind die Dinge sind nicht zu leugnen, sind auch dokumentiert, selbst in Kongressdokumenten. So, das heißt also, selbst gefestigte Demokratien sind nicht gefeit davor, von innen unterwandert zu werden, von Feinden der Demokratie. Und da wäre dann wirklich die Frage, wie kriegt man so etwas raus? Meiner Meinung nach kriegt man das nur raus, indem man sich wirklich viel Zeit nimmt, keine überalten Entscheidungen trifft, indem man schon ganz schnell irgendjemandem glaubt, dass man jetzt aber entscheiden muss und der WHO irgendwelche Kompetenzen geben muss oder dem Weltklimarat irgendwelche Kompetenzen geben müsse, weil ansonsten die Welt untergeht. Das ist Panikmache. Und nicht die Mahner, die sagen, grundsätzlich ist eine Demokratie immer gefährdet, von innen heraus abgeschafft zu werden. Das ist keine Panikmache, das ist, würde ich sagen, Vorsicht als Mutter der Porzellankiste.
Zeit zu leben von Reinhard May. In diesem Musiktitel hören wir noch kurz rein, liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8.
Endlich Zeit.
Das war sie, die 70. Ausgabe der Gesunden Stunde hier auf OS Radio 104,8. Sendeverantwortlich waren Uwe Altschner und Sigurd Grevenkemper hier am Mikrofon. Wir kommen wieder am 5. Januar 2024, wenn Sie mögen, wieder zur gewohnten Sendezeit um 18.03 Uhr nach den Nachrichten. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung bei der Produktion dieser Sendung bei unserem Kollegen Frank Paul. Frank, du bist ein wirklich unverzichtbarer Teil für die Sendung. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Sie können uns nachhören überall dort, wo Sie Podcasts finden, also Apple Podcast, Google, Soundcloud, wie sie alle heißen, suchen Sie nach Die gesunde Stunde, Sigi Obergräfenkämper, Uwe Altschner. Und dann finden Sie uns, bewerten Sie uns auch bitte dort überall, wo Sie uns hören können. Schreiben Sie eine kleine Rezension, das hilft es, den Algorithmus so zu beeinflussen, dass mehr Menschen diese Sendung finden. Das wäre sehr in unserem Sinne. Ansonsten haben Sie vorher ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest mit Menschen, die Ihnen lieb sind. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie kritisch und bleiben Sie wachsam. Bis bald. God bless you.